Wir haben mal irgendwie, ich glaube, unsere erste Umsatzmillion haben wir irgendwie versucht zu feiern mit dem Team. Und das war so, cheers, irgendwie so geil. Ja, wir haben irgendwie eine Million Umsatz gemacht.
Ja, hi zusammen und herzlich willkommen beim Slalom-Podcast. Heute mit einer kleinen Geschichte von der Sehnsucht nach Freiheit. Freiheit für die Füße. Oder wie aus einer fixen Idee jährlich achtstellige Umsätze erzielt werden. Unser Gast in dieser Episode, und ihr habt sie am Anfang schon gehört, Anna Jona, Gründerin von Wildlingsschuhs.
Slalom, Veränderungen gestalten.
Unsere Slalomfahrt mit Anna beginnt in den 2000er Jahren. Aus dem kleinen oberbergischen Städtchen Engelskirchen zieht es Anna zum Studium nach Israel. Berufswunsch Journalistin. Dort lernt sie aber auch Ran Jona kennen und lieben. Drei Kinder folgen und aus einem Studienaufenthalt werden ganze 12 Jahre Leben in Israel. Als Annas Sehnsucht nach der alten Heimat und ihrer Familie größer wurde, entschied sie sich zusammen mit ihrem Mann und ihren Kindern zurück nach Deutschland zu gehen. Nun ist es kein Geheimnis, dass es in Israel klimatisch deutlich wärmer ist als in Deutschland. Dort konnten ihre Kinder barfuß laufen. Hier käme das an vielen Tagen im Jahr eher einer Mutprobe gleich.
Und wir haben in einem israelischen Dorf gelebt und mein Mann ist Sporttherapeut und hat eben gesagt, so lass die barfuß aufwachsen. So, ne? Das ist das Gesündeste, was wir irgendwie für die tun können. Und die waren halt wirklich so, als auch vom Aussehen her natürlich so ein bisschen, also mit ihren wilden Locken und so, die waren so ein bisschen Mowgli-mäßig halt einfach unterwegs, so barfuß und hatten auch dann so eine Agilität irgendwie, also einfach so ein Bewegungsmodus. Ich glaube, das kommt eben durch dieses Barfußlaufen so total behende und also die waren immer schon sehr sportlich, also auch als sie sehr klein waren und die sind halt überall hochgeklettert und runtergesprungen und so. Also es war wirklich so ein Dschungelbuch-Kinder und das war so dieses Bild, was wir hatten. Und als wir zurückgekommen sind nach Deutschland, hatte ich so das Gefühl, wir können denen das so nicht erhalten. Also die brauchten halt Schuhe im Winter und damit fing das Ganze irgendwie an. Und das war so unser Wunsch, denen diese Natürlichkeit und diese Freiheit und dieses Lebensgefühl irgendwie erhalten zu können. Und das ist in dieses Produkt reingeflossen.
Und dieses Produkt, von dem Anna gerade sprach, ist Wildling. Und das Unternehmen dahinter, die Wildling Shoes GmbH, im Jahr 2015 gegründet, von Anna und Ran Jona.
Wir sagen im Prinzip, wir packen ein Stück Freiheit in ein paar Schuhe. Also das ist unser Ansatz. Es geht um Freiheit für die Füße. Erstmal durch eine besondere Form und eine Flexibilität und eine Leichtigkeit dieses Schuhs. Es geht auch um eine Freiheit in der Bewegung. Also wir möchten eben einen Schuh produzieren und entwickeln, mit dem man sich so gut wie möglich, also so nah wie möglich am Barfußlaufen bewegen kann. Also einfach natürliche Bewegungsform, natürliche Entwicklung für die Füße. Das ist so das, was wir wollten mit diesem Produkt. Und ich glaube, das haben wir auch geschafft. Mhm. Also wir haben entsprechende Design und Funktionen da zusammenfließen lassen, eben, dass es, was die Form betrifft, eben sehr anatomisch geformter Schuh ist, dass es ein besonderes Sohlendesign gibt, das extrem weich und flexibel ist. Du kannst dadurch auch den Boden wirklich spüren, wie beim Barfußlaufen. Und dann sind es eben Materialien, mit denen wir das umgesetzt haben, die sehr weich und leicht und anpassungsfähig sind und eben auch einem Nachhaltigkeitsgedanken entsprechen. Also das ist immer auch mitgedacht.
Ja, das ist Anna heute, wie sie mittlerweile sehr routiniert über diese Produktidee spricht. Anfangs haben beide aber nicht ganz so viel Ahnung von der Herstellung von Schuhen. Ran ist Sporttherapeut und Anna studierte Geisteswissenschaftlerin. Beide betrieben sie in Israel ein Fitnessstudio.
Das Ziel war eigentlich, von diesem Business leben zu können mit der Familie. Wir brauchten einen neuen Lebensinhalt, wir brauchten einen neuen Beruf. Wir brauchten irgendwie Kohle von irgendwoher. Und deswegen, also das Ziel war, wir machen jetzt dieses Business und wir leben hinterher davon. Und dafür brauchen wir 200 Paar Schuhe, die wir im Monat verkaufen. Das war ausgerechnet. Sehr über den Daumen ausgerechnet, muss ich jetzt im Nachhinein auch gestehen.
Sie begeben sich also auf die Suche nach Partnern, um ihre Idee in die Praxis umzusetzen. Also Fachleute, die sich mit der Manufaktur von Schuhen auskennen. Fündig werden sie bei einem deutschen Leistenbauer, einem italienischen Designer und einem portugiesischen Hersteller. Die Crew für den Bau des ersten Prototypen steht. Zudem muss eine harte Finanzierung her. Der Bau eines ersten Prototypen ist eben teuer und die Materialien müssen dafür beschafft und verarbeitet werden. Alles in Einzelfertigung. Ihren Weg bis zur Entstehung des Prototypen haben Sie schlauerweise dokumentiert und damit eine interessierte Facebook-Community für sich gewonnen. Und mit diesen Feedbacks aus der Community denken Sie eine Crowdfunding-Kampagne an. Zudem gehen Sie mit einem KfW-Gründerdarlehen den Weg über die Bank, bewaffnet mit einem Businessplan.
Unser Businessplan war echt ein Akt. Es war auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und der war für die Bank geschrieben und da stand wirklich alles so drin, dass es irgendwie zumindest der Bank gegenüber Sinn gemacht hat. Wir sind zur Bank gegangen und haben den Gründerkredit, also dieses KfW-Startgeld beantragt und haben das dann auch von der, ich glaube von der dritten Bank, mit der wir gesprochen haben, haben wir das dann auch bekommen. Okay, ja. Das war aber auch ein Akt, also es waren irgendwie so 6 Monate und also alles sehr, sehr kleinteilig und sehr also auf viele Details fokussiert. Und ich habe da wirklich an diesem Businessplan dann ständig irgendwie nochmal rumfallen müssen, vor allem an diesem Finanzplan. Also wenn du irgendwie, wenn ich erzählt habe, wir wollen dann noch ein Crowdfunding machen und da werden irgendwelche Beutel irgendwie angeboten, dann muss ich diese Beutel irgendwie aufnehmen in diesen Finanzplan. Also es war ziemlicher Akt, aber das hat uns eben dann hinter die Möglichkeit gegeben, einfach loszulaufen. Ne? Wir haben den zu zweit beantragt, diesen Gründerkredit, jeweils zu, ich glaube es waren irgendwie so 72.500 Euro pro Person. Und die haben wir auch bekommen und das hat uns wirklich so den Start einfach ermöglicht dann.
Also mal kurz zusammengefasst. Die beiden haben einen Kredit über insgesamt 150.000 Euro bekommen, wofür man ja dann auch persönlich haften darf und muss. Ein mutiger Schritt, würde ich sagen. Zurück zum Crowdfunding und der Community, die ihren Weg bis dahin verfolgt. Wie habt ihr das Interesse der Leute wecken können, Anna?
Ich glaube, was wirklich gut funktioniert hat, war, dass wir viel länger gebraucht haben für diese Produktentwicklung, als wir je gedacht hätten. Aber währenddessen einfach schon ganz viel gemacht haben, also super viel genetzwerkt haben. Wir hatten eine Facebook-Seite, wir haben da irgendwie alle auch mitgenommen. Also wir haben diese ganzen Geschichten einfach erzählt, weil wir es selber so spannend fanden. So, was passiert? Also wir fahren das nach Portugal, wir suchen eine Fabrik. So, ist ja ein geiler Trip irgendwie so. Oder wir designen ein Logo. Was findet ihr denn eigentlich cool? Also wir haben jetzt hier irgendwie 3 verschiedene. Was mögt ihr denn? Oder welche Richtung gefällt euch? Und wir haben jetzt die ersten Materialien bekommen. Es war immer so ein bisschen Weihnachten. Ne? Du kriegst so eine Sample-Box und dann machst du die auf und dann liegen da die ganzen Farbproben. Und das, also ich glaube, Frauen haben sowieso so ein Fable da. Ich weiß nicht, ob es auch Männer, aber ich finde so, das ist so in erster Linie dieses so Farbschattierungen sind halt einfach so, ach, super. Finde ich total schön. Und wir haben die Leute da einfach mitgenommen und deswegen haben wir es geschafft, quasi eine Community schon aufzubauen, bevor es halt das erste Produkt gab. Also ich glaube, wir sind so mit 500 Followern auf Facebook und damals waren das dann irgendwie, also das war wirklich aktiv so, die haben das auch alles mitbekommen. Diese Einschränkung in der Reichweite gab es dann später erst. Mit denen sind wir da irgendwie in diese Kampagne reingegangen und deswegen war das dann auch so, dieser Startschuss ist halt nicht irgendwo jetzt verhallt, sondern da waren Leute, die haben darauf gewartet.
Aber sind es genügend Leute mit ausreichend Invest, um das Funding-Ziel zu erreichen? Im Sommer 2015 wird es dann ernst. Die Crowdfunding-Kampagne geht auf Kickstarter live. 2 ganze Jahre harter Arbeit stecken Anne und Ran bis dato in ihren Traum.
Also ich meine, du sitzt da irgendwie vor diesem Ding. Du hast immer diese Kampagne vorbereitet, irgendwie so über 1-2 Monate und die ganzen Texte geschrieben. Wir haben Fotos gemacht, wir haben dieses Video aufgenommen. Also da ist wirklich auch viel, damals für uns auch viel Geld, aber vor allen Dingen auch viel, viel Herzblut irgendwie reingeflossen. Und dann ist alles fertig und du sitzt irgendwie vor diesem Screen und musst das ganze Ding jetzt live schalten irgendwie. Und da war unsere Tochter dabei, die hat dann geklickt auf diesen grünen Knopf. Und dann weißt du überhaupt nicht, was passiert. Also ich meine, das kann ja so von, da kommt gar nichts, so bis zu, okay, das läuft irgendwie ganz gut an. Und das ist dann einfach super angelaufen. Also da war schon diese erste Überraschung von wegen, boah, das ist ein Produkt, das gab's ja. Also wir hatten einen funktionierenden Prototyp, mit dem dann das Video gemacht worden, dass die Fotos gemacht worden sind. Also bei den Fotos war der auch schon nicht mehr ganz taufrisch. Und das war ja auch so ein Produkt, wovon wir 2 Jahre lang geträumt haben. Also was wir 2 Jahre lang irgendwie nur in Gedanken eigentlich existiert hat und so ein Wunsch war, so ein Wunschprodukt. Und dann das irgendwie in die Welt zu tragen und zu sagen, so ihr könnt das jetzt kaufen und dann siehst du, dass Leute das wirklich auch tun. Das war so ein Wahnsinnserlebnis.
Bestimmt ein krasser Moment. 2 Jahre Arbeit und der Glaube daran, dass es funktionieren kann. Aber die Gewissheit, dass es funktionieren wird, die fehlt. Das Crowdfunding ist sozusagen der Proof of Concept. Annas Tochter startet die Kampagne. Und die Community ist dabei.
Also die sind dann sofort in diesen Shop, haben sofort, also wir haben irgendwie dieses Funding-Ziel innerhalb von 24 Stunden erreicht und haben dann halt überlegt, okay, was können wir denn noch irgendwie anbieten und was. Also das, da sind wir auch in diesen Dialog dann gekommen, einfach mit den Kunden, was wollt ihr denn? So.
Ziel erreicht. 513 Unterstützer finanzieren 75.364 Euro. Der süße Beigeschmack dabei, Anna und Ran lernen ihre potenziellen Kunden kennen und auch deren Wünsche.
Also uns sind wirklich in dieser Kampagne ganz, ganz wichtige Informationen zugekommen. Ne? Also welche Materialien, also wir hatten ja irgendwie gesagt, okay, es gibt keine veganen, also wir hatten ein Kind, wir wollten einen Schuh machen mit einem besonderen Konzept, aber in erster Linie für Kinder. Und vegan sollte der auch sein. So. Und es sind irgendwie in dieser Kampagne ist einfach entstanden, ja, wir brauchen, also wir wollten das auch so für die, im Prinzip für die Grundschulkinder machen. Also für so, jetzt nicht die ganz Kleinen, also nicht so Lauflernen, nicht Anfänger, Laufanfänger, aber so halt in dieser Phase danach. Und dann ist eben, also zwei Dinge, die irgendwie entstanden sind in dieser Kampagne, war einmal, dass die Leute gesagt haben, wir brauchen kleinere Größen. Also wir möchten die eigentlich viel früher schon anziehen können. Und das hat uns total überrascht, wir wollen die Schuhe gerne selber tragen. Könnt ihr die bitte größer machen? Und letztendlich ist es heute so, dass wir mit diesem Erwachsenen-Segment oder mit diesen großen Größen den meisten Umsatz machen. Also das waren schon auch sehr valide und wertvolle Infos. Und das andere war, dass wir gesagt haben, wir haben eine total geile Wolle aus so einem Naturschutzprojekt. Würdet ihr die auch nutzen wollen oder wollt ihr das unbedingt nur rein vegan haben? Und dann kam irgendwie so, ja geil, Wolle, also total, mega, ne, mega Material. Und das sind so, also das sind schon auch so die Bestseller geworden, deswegen, also immer noch bis heute.
Die Idee, also der Prototyp, wird für gut befunden und mit der Produktion kann begonnen werden. Wildling entschließt sich dazu, die Produkte über einen eigenen Webshop zu vertreiben. Im Jahr 2016, also im Jahr nach der Crowdfunding-Kampagne, eröffnet Wildling diesen Shop und vertreibt seine Produkte dort fortan exklusiv. Und die Kunden rennen ihnen quasi die Bude ein. Im Jahr 2018, also drei Jahre nach der Gründung, wurden 80.000 Paar Schuhe verkauft. Wildlings Umsatz wächst um jährlich mehr als 200%.
Wir wachsen organisch von Anfang an. Wir haben pro Jahr am Anfang irgendwie verdreifacht und sind immer noch dabei, irgendwie zu verdoppeln.
Das heißt Prognose 2020 160.000 verkaufte Schuhe?
Ja, wir sind ja schon 2019, also das wäre jetzt eher für dieses Jahr.
Wow.
Ja, also es ist passiert super viel, aber ohne, dass wir das in irgendeiner Form jetzt künstlich treiben oder, also es gibt keine Pläne für einen Exit oder irgendwie dafür, sich hier rauszuziehen oder aus dem Unternehmen auszusteigen. Deswegen ist auch jetzt Wachstum nicht unser primärer Fokus. Also wir wollen das nicht irgendwie schnell, schnell, schnell wachsen und die Megazahlen hinlegen und dann irgendwie das möglichst gewinnbringend verkaufen, sondern wir sind schon hier, um das auch lange zu machen.
Und lange machen kann man etwas besser, wenn man auch den Sinn dahinter verinnerlicht, oder? Also warum machen wir das eigentlich hier? Anna und Ran wollten ja eigentlich nur ihre Familie damit ernähren und brauchten dafür 200 Paar verkaufte Schuhe im Monat. Beschleunigung und Wachstum können dabei durchaus die Sinne vernebeln. Anna beginnt zu zweifeln.
Sprach gerade Krise an. Was genau, was drehte sich diese Krise?
Ja, also die Krise war irgendwie, ich glaube 2017, also wir sind ja irgendwie 2016 gestartet so mit dem Online-Shop und dann lief irgendwie alles total schnell los und eigentlich viel schneller, als wir das irgendwie jemals geplant hatten. Und ich war in der Zeit auch ziemlich viel im Austausch mit anderen Gründern vor allen Dingen, auch sehr erfolgreichen Gründern und habe das so ein bisschen miterlebt, auch wie die, was bei denen passiert ist und abgegangen ist. Und mir wurde dann irgendwie so klar, wir sind auf dem gleichen Weg. Also bei uns passiert gerade ziemlich das Gleiche, so das wiederholt sich. Und dann war für mich eben die Frage, aber wo soll das hingehen? So, also was? Wir hatten eben nicht das Ziel, wir machen jetzt ein richtig erfolgreiches Unternehmen oder wir gründen mit einer geilen Idee und verkaufen dann nach drei Jahren oder nach fünf Jahren und werden reich oder irgendwie sowas. Also das Geld war irgendwie für uns nie das Ziel. Und es drehte sich dann aber natürlich viel auch um Zahlen und also irgendwie, also da standen auf einmal Zahlen im Raum, mit denen hatte ich irgendwie nie gerechnet. Und dann kamen auch so ein paar Sachen von außen, so, ja, wir müssen jetzt mal über Steuermodell nachdenken und wir müssen jetzt mal über dies. Und ich dachte mir so, scheiße, wo bin ich hier irgendwie hingeraten? Also das hab ich überhaupt keinen Bock drauf, also auch nicht so zu denken. Und da war so ein bisschen, also für so einen Moment hatte ich das Gefühl, ich habe den Boden unter den Füßen verloren oder ich möchte gern Boden unter den Füßen haben und was ist das jetzt, was irgendwie diesen Boden unter den Füßen zurückgibt? Und da habe ich dann irgendwie so ein paar Wochen irgendwie mal auf die Bremse getreten und mir ein bisschen Zeit genommen, einfach um zu überlegen, wo will ich denn, also wo wollen wir denn hin damit und was will ich persönlich irgendwie für mich? Und habe dann aber irgendwie gemerkt, da steckt total viel Sinn drin. Also das ist, ich stehe hinter unserem Produkt, ich stehe hinter unserem Team und hinter dem, was wir da aufbauen. Und vor allen Dingen gibt es uns super viele Möglichkeiten, was in Bewegung zu setzen. Und das war so für mich, also das brauchte ich einfach, diesen Anker, um zu wissen, das macht Sinn. Und dann kann man auch echt ambitioniert weitermachen. Also das ist ja schon, also da wird schon auch ein sportlicher Ehrgeiz geweckt. Ne? Ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie total unberührt lässt und dass man halt sagt, ah, kriegen wir hin oder das schaffen wir. Aber jetzt hat es eben auch einen Sinn für mich, das zu tun.
Anna spricht vom Sinn, den sie benötigt, um weiterzumachen. Wir hatten das ja bereits in der letzten Episode. Der Sinn oder gemäß Simon Sinek das Why, der Purpose, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Wie Anna schon sagte, warum tue ich das hier? Und da kann eine Vision helfen. Also keine Erscheinung oder so, sondern klar formulierte Werte, aus denen sich vielleicht Ziele und Handlungen ableiten. Diese Visionsermittlung hat nicht zwangsläufig etwas mit Umsatzerwartungen zu tun. Oder Anna?
Da war eine Vision, die war in Zahlen ausgedrückt und stand in einem Businessplan. Und ich habe immer gedacht, so, das ist für mich keine Vision. Daran kann ich mich nicht festhalten, möchte ich mich auch nicht festhalten. Wir haben mal irgendwie, ich glaube, unsere erste Umsatzmillion haben wir irgendwie versucht zu feiern mit dem Team. Und das war so, cheers, irgendwie so, geil, ja, wir haben irgendwie eine Million Umsatz gemacht. Und also es war auch so, es war uns gar nicht aufgefallen, sondern wir haben so, huch, irgendwie, ach scheiße, guck mal, das müssen wir jetzt irgendwie feiern. Und dann sind wir irgendwie so ein bisschen demotiviert losgelaufen irgendwie in Köln und haben irgendwie da so ein Bierchen zusammen getrunken. Und das war richtig leer, dieses Gefühl. Und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Also wir brauchen irgendwie andere Dinge. Aber es war wirklich so ein Kopfding. Aber das hat dann hinterher ganz viel Struktur gegeben, auch fürs Team. Und wir haben also Vision und Werte gemeinsam erarbeitet. Das waren unsere ersten monatlichen Treffen. Also die haben wir irgendwie erst 2018 eingeführt.
Wie habt ihr die erarbeitet konkret?
Also wir haben sehr viel selbst erarbeitet. Ich habe eine Zeit lang, irgendwann hat mir mein guter Freund, Berater und Mitgesellschafter Mario Konrad, hat mir ein Buch, also ich habe mir gedacht so, ey, hier ist ein Unternehmen, verdammt, und ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Kannst du mir erstmal irgendwie, ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche jetzt irgendein Tool, ich brauche jetzt Werkzeuge, um das irgendwie zu machen. Und dann hat er mir Scaling Up rüber geschickt, das Buch. Ja, also ich fand es sehr, sehr schön irgendwie für den Anfang, Vision, Werte, Prozesse und Strukturen, Rollen im Unternehmen, so wer macht was und warum und was gehört dazu und wie laufen die Prozesse und wo kann man irgendwie Prozesse nochmal verschlanken oder optimieren. Also das war so ein guter Grundstein. Dann ging es da aber weiter mit diesem so, wie definiert man jetzt Ziele und wie geht es irgendwie da weiter. Und da haben wir irgendwie gemerkt, so das funktioniert für uns nicht. Also wir können kein Jahresziel und das dann irgendwie runterbrechen. Und das war wieder so sehr quantitativ gesteuert und sehr so nach einem klassischen Meilensteinprinzip. Und da haben wir irgendwie gemerkt, da sind wir total unkreativ irgendwie. Und mittlerweile machen wir aber Vision und Werte, haben wir alles nochmal aufgegriffen, haben wir immer wieder auch überarbeitet, immer wieder auch nochmal neu getextet. Und sind da wirklich auch, also das sind dann so Sachen, die wir machen, wenn wir alle zusammensitzen. Und mittlerweile wird das auch als Workshop in jedem Team auch nochmal gemacht. Auch einfach zu überlegen, was bedeutet das jetzt für mein Team und für meine Arbeit konkret? Also es ist schön, dass man Werte hat, aber so was bedeutet, also Werte sind für uns die Entscheidungsgrundlage. Also man hat ja dieses Konfliktdreieck, ne? People, Profit und Planet. Und das Unternehmen sorgt schon dafür, dass irgendwie immer auch ein Drive ist zu Profits, ist auch eine wichtige Verantwortung, die man da hat. Aber eben zu gucken, dass man die Verantwortung für People und für Planet nicht außer Acht lässt, dafür sind unsere Werte da. Also das ist einfach die Garantie dafür, dass man in einer Situation, wo man sich jetzt entscheiden muss, weiß, wo die Leitplanken sind. Und das macht jetzt jedes Team eben auch nochmal für sich, an welcher Stelle das dann eben so zutrifft.
Also Werte, das eine ist natürlich erstmal, ihr macht das im Tagesworkshop, in der großen Runde alle zusammen, gebt das dann in die einzelnen Abteilungen raus und müsst ja wahrscheinlich auch die Visionen und Werte zum einen ständig aktualisieren, so ein bisschen fit halten, weil das Leben ändert sich. Aber natürlich muss das auch immer wieder verinnerlicht werden im Mitarbeiter. Das heißt, ihr, wie kommuniziert ihr das denn regelmäßig, dass das drin ist quasi, dass man das leben kann?
Also das sind halt genau diese, also formuliert sind die und ich glaube, man muss die sich immer nochmal anschauen und vielleicht nochmal nachstellen. Vielleicht muss man mal einen Wert dazu nehmen oder ne, irgendwas zusammenfassen auch eventuell. Aber dafür sind es gerade diese Workshops da, die unser People and Culture Team mit jedem einzelnen Team durchführt. Also sind es fast alle auch durch, wo man wirklich hingeht und sagt, okay, das sind unsere ausformulierten Werte. Was bedeuten die jetzt für deinen Bereich? Und da gibt es dann eben entsprechende Übungen dazu oder entsprechende Aufgaben, dass da jeder sich, also dass man mit einer Teamvision rauskommt, dass man mit einem einfach klaren Vorstellung davon rauskommt, wie handle ich entsprechend der Werte in meinem eigenen Bereich.
Magst du dir sagen, in Substantiven, die Werte von Wildling als Hauptwörter?
Als Hauptwörter, jetzt machst du es aber spannend, du. Also der erste ist ökologische Verantwortung. Also geht es eben um Nachhaltigkeit und wie das umgesetzt werden kann. Und das ist ein sehr, sehr spannender Wert, in dem auch sehr viel dann kreativ wirklich in den einzelnen Bereichen erarbeitet wird. Das zweite sind Beziehungen, faire und langfristige Beziehungen. Wie können wir die schaffen und aufrechterhalten? Also überall, wo wir mit Menschen zusammenarbeiten. Der dritte, Inspiration. Also wir wollen nicht alleine diese Dinge für uns erarbeiten und damit im stillen Kämmerlein irgendwie für uns einen Vorteil schaffen oder so, sondern wir möchten wirklich rausgehen damit und wir möchten anderen Mut machen, eben ähnliche Schritte zu tun. Und der vierte Wert, den haben wir dazu genommen, deswegen, also Werte bleiben im Wandel, das ist schon richtig, ist, sich zu engagieren, also wirklich aktiv zu engagieren. Haben wir deshalb mit aufgenommen, weil sowas natürlich jetzt gerade irgendwie in so einer dynamischen jungen Unternehmensatmosphäre, wo immer irgendwie eigentlich gefühlt viel zu tun ist und viel zu wenig Zeit ist, dass man sich da wirklich konkret vornimmt, nee, wir nehmen uns die Zeit, um uns wirklich auch zu engagieren. Also wir nehmen uns Zeit für Corporate Volunteering, wir nehmen uns Zeit für einen Global Strike Day, wir sind dann einfach alle auf der Straße, selbst wenn die Arbeit brennt. So, wir machen was über jetzt die Bedürfnisse von Wildlingen hinaus, irgendwie fürs Gemeinwohl und sind da einfach aktiv.
Nun habt ihr Freiheit für die Füße, ihr habt einen Markenkern, auf dem ihr steht, ihr habt ein Wertesystem, auf dem ihr steht, ihr habt Freiheit für den Kopf, eine Vision, die ihr erarbeitet habt, die dir auch so purpose-mäßig auch einen Ausblick für die nächsten Jahre geben kann. Jetzt gehen wir vielleicht mal ganz kurz in die Implementierung von der konkreten Zukunft. Also was macht ihr denn jetzt gerade, um das wieder zusammenzubringen, so der Ausblick, ne, dessen? Was steht an?
Also es gibt schon einige Themen, an denen wir arbeiten und an denen wir auch kontinuierlich arbeiten und sicher auch in den nächsten Jahren arbeiten werden. Eins ist immer Produkt, also ist unsere Kernkompetenz. Da bessere, nachhaltigere Methoden zu finden, einen immer noch qualitativ hochwertigeren Schuh zu produzieren, das noch mehr umzusetzen, eben dieses Barfußgefühl in diesen Schuh zu bringen, den Schuh noch minimaler irgendwie zu gestalten, aber eben auch mit einer Langlebigkeit und mit wirklich innovativen Methoden. Also da ist sehr, sehr viel auch im Hintergrund, an dem wir arbeiten. Nachhaltigkeit ist gerade ein sehr, sehr großes Thema, also war immer schon Thema für uns, aber ist auch so eine ständige Baustelle. Also Nachhaltigkeit hat sehr viel mit Grauzonen zu tun und selten ist es irgendwie schwarz oder weiß. Und da immer weiter zu optimieren und immer besser zu werden und immer neue Dinge und Wege zu finden. Wir haben viel gerade zu tun mit Teamaufbau, Teamstrukturen. Also das ist natürlich auch in so einem krass schnell wachsenden Team ein Wahnsinnsthema. Also wie können wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie am besten ausbilden, weiterhin motivieren, ihnen die besten Arbeitsbedingungen bieten. Dann Internationalisierung ist ein großes Thema, gerade jetzt einfach was Märkte betrifft. Also klar, auch in jetzt der Dachregion, also vor allem in Deutschland, jetzt unserem stärksten Land, weitere Zielgruppen anzugehen und sich weiter, also wir wollen wirklich so der beste Schuh werden überall, so für alle, die sich irgendwie damit identifizieren können. Also das jetzt irgendwie in der Dachregion auszubauen, aber eben auch darüber hinaus, ne, in Europa, ein großes Thema ist gerade USA. Wie gehen wir das an oder wie machen wir das jetzt weiter? Skalierung ist ein Riesenthema natürlich irgendwie, ne? Wie bringen wir die Prozesse irgendwie alle auf den aktuellen Stand, um das mitzutragen? Also es gibt wahnsinnig viel zu tun und ja, Kernkompetenzen sind also Produkt, Kunden, unsere Kundenbeziehung. Wie können wir denen immer besseren Service bieten, obwohl es so krass wächst? Ja. Und da die Beziehung stärken und einfach sich auch darüber irgendwie auszeichnen, dass man eben da einen besonderen Service bietet. Das sind so die Hauptkern-Prioritäten irgendwie für die nächsten Jahre.
Ja, das ist ja gut, das auch zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Und das auch nicht zu unterschätzen, und da kommen wir ja auch wieder zurück zum Anfang. Ihr habt, dein Mann und du, ihr habt zusammen 3 Kinder und ihr wollt diese Kinder auch aufwachsen sehen.
Ja.
Das heißt, du hast natürlich auch nochmal ein ordentliches Familienleben auch zu Hause. Wie organisierst du dich da persönlich eigentlich?
Ja, bin ich nicht besonders gut drin irgendwie. Also ich arbeite unglaublich gerne und ich bin ein bisschen Workaholic und muss mich sehr disziplinieren, dann auch die Arbeit einfach mal sein zu lassen in den Momenten, wo man dann wirklich ungestört mit der Familie zusammen sein möchte. Ich werde besser, ich lerne, aber ich da geht auch noch was. Also mein Mann hat ja sehr, sehr viel übernommen von dieser Familienarbeit und dem Familienmanagement. War am Anfang auch in erster Linie irgendwie sprachlich bedingt und dann, klar, dann ist man irgendwann eingearbeitet in seine Themen und dann macht der andere eben dann auch die anderen Sachen weiter. Also er macht es sehr, sehr gerne. Wir hatten in Israel genau die umgekehrte Situation, dass er das Unternehmen geführt hat und ich zu Hause war mit den kleinen Kindern. Und wir haben uns immer gegenseitig beneidet. Und also ich habe die Zeit auch sehr genossen, aber ich war dann auch super froh, irgendwie nochmal rauszukönnen und irgendwie mit Erwachsenen irgendwie in dieser anderen aufregenden Welt irgendwie spielen zu dürfen. Und das ist ein großes Thema, wie man sich immer wieder auch die Zeit dann schafft für Privates und für, also auch ungestört und uneingeschränkt irgendwie von anderen Dingen. Und das ist auch ein großes Ding für mich. Also da möchte ich wirklich es schaffen, da noch besser dann abschalten zu können und noch besser irgendwie mich drauf konzentrieren zu können, jetzt einfach in diesem anderen Rhythmus mit der Familie irgendwie dann die Zeit zu verbringen. Aber das ist, also geht leichter dadurch, dass ich eben von zu Hause arbeite, geht leichter dadurch, dass ich mich flexibel irgendwie ja auch einteilen kann dann so in der Zeit.
Ja, und flexibel teilen wir uns die Themen dieser Podcast-Episode auch ein. Wir haben uns dazu entschlossen, eine weitere Episode mit Anna Jona zu machen. Ihre Geschichte und die Geschichte von Wildling haben nämlich noch deutlich mehr Kapitel zu bieten. Ein Großteil der mittlerweile über 120 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Wildling ist remote unterwegs. Die Arbeitsplätze sind über ganz Deutschland verteilt. Was das für Möglichkeiten bietet und was das für Gefahren birgt, wie Anna den Begriff Slow Fashion predigt, und was sie eigentlich über Veränderungen im Allgemeinen denkt, hört ihr in der nächsten Episode des Slalom Podcast. Gebt uns doch gerne eine Rückmeldung zu dem, was wir hier machen, zum Beispiel via Mail an slalom@fframe.de oder besucht unsere Insta-Seite Slalom Podcast. Euch eine schöne Woche und bis bald!